Wir müssen einfach mehr Einnahmen generieren. Lass uns die Mehrwertsteuer erhöhen. Lass uns die Erbensteuer erhöhen. Lass uns den Spitzensteuersatz erhöhen. Lass uns, was weiß ich, machen. Lass uns Kapitalerträge einbeziehen für Rente und für Gesundheit. So. Wie wär's mal mit Reformen? Du schießt dir halt selber ans Knie. Der Staat, der nur offensichtlich bewiesen hat, dass er Kernaufgaben nicht wahrnehmen kann, dass die Lösung immer in noch mehr Staat gesehen wird. Da brauche ich gar nicht mehr zu rechnen, um auf den Punkt zu kommen, es ist teuer. Da fühle ich mich aber verarscht. So retten wir Deutschland.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem hochkarätigen Gast. Heute gibt's wieder Klartext. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes. Sein Name ist Dr. Daniel Stelter und er ist natürlich bekannt für seine Bestseller und für seinen hervorragenden Blog und Podcast Beyond the Obvious. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung, für das Lob schon am Anfang.
Herr Stelter, jetzt haben Sie ein neues Buch geschrieben mit einem nicht so schönen Titel, Absturz. Glückwunsch erstmal, aber mit einem umso wichtigeren Inhalt, denn da gibt's wirklich Klartext, da wollen wir heute drüber sprechen. Ich bin sehr gespannt und Leute, das ist, glaube ich, ein Video, das man auch mal teilen sollte, denn wir wollen ja, dass wir wirtschaftlich gemeinsam vorwärts kommen und wenn ihr solche Hochkaräter nicht mehr verpassen wollt, dann könnt ihr mir einen riesen Gefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Herr Stelter, jetzt spitzen Sie ja gerne zu und Sie haben mich auch schon mal gefragt, Mensch, was machen Sie denn eigentlich noch hier? Jetzt frage ich Sie mal, warum schreiben Sie eigentlich noch Bücher, wenn das Brunnen schon in den Kind gefallen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist?
Also gute Frage. Also in der Tat, wir haben mal drüber diskutiert, warum sind wir noch am Standort Deutschland? Also zum einen schreibe ich das Buch natürlich auch wegen des Untertitels. Der Untertitel lautet ja ein bisschen leicht ambitioniert: So retten wir Deutschland. Also es ist nicht so, dass ich sage, es ist jetzt alles vorbei. Aber ich sage, es muss sich was ändern. Und das Bild des Absturzes, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen leicht drastisch auf den ersten Blick. Aber wissen Sie, mein Bild ist so ein bisschen, stellen Sie sich vor, Deutschland, deutsche Wirtschaft ist so ein Flugzeug. Und seit Jahren verlieren wir an Schub, also immer langsamer. Wir verlieren an Höhe. Und quasi langsam kommt so der Bereich, wo wenn die Piloten sagen würden, da kommt der Stall, wo die Flügel anfangen zu wackeln und dann droht der Strömungsabriss. Mhm. Und wir befinden uns in dieser Situation. Wir haben jetzt ja 6 Jahre schon Stagnation, das wissen wir alle. Und ich habe ja 2018 ein Buch geschrieben, es hieß damals Das Märchen vom reichen Land. Gut, das heißt heute immer noch so das Buch, aber im Prinzip habe ich damals gesagt, wir sind gar nicht so super, wie wir denken. Und rückblickend gesehen war das leider gesehen am Höhepunkt der wirtschaftlichen Entwicklung im Herbst 2018. Und seitdem geht's eigentlich bergab. Und zunehmend wird's wirklich problematisch. Das, was damals so als Probleme gesehen wurde, wie die Demografie, wie die Migration, wie andere Themen, Bildungswesen, Infrastruktur, hat sich massiv verschärft. Wir Deutschen haben immer noch die rote Laterne, was Privatvermögen betrifft. Wir sind immer noch mit den Ärmsten in der Eurozone. Mhm. Und vor dem Hintergrund, in der Tat, kommt jetzt eine Phase, wo es schwierig ist. Und wir hören es ja tagtäglich. Letzter Punkt mit den Ankündigungen von Werksschließungen, Arbeitsplatzabbau und Ähnlichem. Insofern, wir sind in einer schwierigen Lage.
Jetzt wollen wir das analysieren, aber natürlich auch, Sie haben schon gesagt, über Lösungen sprechen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich glaube, es war 2016, als wir gesprochen haben, damals in München im Arabella Park. Da gab es so Interviews auf YouTube noch gar nicht so wirklich. Da hatten wir damals noch sehr, sehr schlechten Ton, waren noch relativ unprofessionell, aber es war damals schon sehr erfolgreich. Da haben Sie damals schon gewarnt. Also Sie waren jetzt schon seit 10 Jahren oder eigentlich sogar schon länger. Was macht das denn mit Ihnen, wenn man eigentlich die ganze Zeit sagt, Leute, so geht's nicht und man muss sich das anschauen und denkt sich jeden Tag, Mensch, die Politiker kapieren es nicht, wollen nicht. Also das ist eine gewisse Hilflosigkeit. Und wir sehen auch jetzt ja gerade, ich frage Sie mal nach einem Zeugnis für Schwarz-Rot, wir sehen ja auch keine wirklichen Ansätze und wir sehen auch irgendwie keine Parteien und Politiker, wo man jetzt sagt, so, der ist es, oder? Also wie sehr frustriert Sie das?
Gut, es frustriert. Das könnten Sie mir natürlich entgegenhalten und können sagen, ich habe schon vor über 10 Jahren gewarnt und uns geht es doch noch gut. Das ist ja auch das Thema. Die meisten Bürger, wenn sie befragen, sagen sie, der Wirtschaft geht schlecht, aber mir persönlich geht es eigentlich noch ganz gut. Und was wir auch erleben, ist ja nicht so ein richtiger Verfall des Wohlstands, das setzt jetzt erst ein, meiner Meinung nach, sondern was wir sehen, ist ein Verlust an relativem Wohlstand. Andere ziehen weiter, die USA ziehen weiter, die Asiaten ziehen weiter, auch andere Länder in Europa ziehen weiter. Und wir sind quasi, haben uns so eingerichtet auf unserem Niveau und merken gar nicht, wie eben die Basis erodiert. Insofern können Sie zu mir auch sagen, dem Motto, ja, ich bin ein schwarzer Maler, ist ja gar nicht so schlimm gekommen. Ich persönlich glaube halt bei diesem Bild, Flugzeug wurde immer langsamer und jetzt wird es in der Tat problematisch. Und ich finde es sehr frustrierend. Ich meine, wenn wir Diskussion betrachten letzte Woche um Katharina Reiche, die ja doch sehr massiv angegangen wurde, das hat mich schon betrübt, weil ich bin kein großer Fan jetzt der aktuellen Regierung, aber ich muss sagen, naja, wir haben zum ersten Mal jemanden im Wirtschaftsministerium sitzen, der sich für Wirtschaft ausspricht, der auch von Wirtschaft was versteht, seit langer, langer Zeit. Ich will jetzt gar nicht Herrn Habeck noch kritisieren, auch Herr Altmaier war ein Totalausfall, davor wahrscheinlich auch schon. Das heißt, wir haben zum ersten Mal hier jemanden, der die unbequemen Wahrheiten ausspricht. Und dann wird so reagiert, mit Leugnen, mit Beschimpfung, auch teilweise, dass der Kanzler sich dann nicht zu ihr stellt. Und das macht mir dann schon Sorgen. Und ich finde es halt sehr schade, weil wir haben so viel Potenzial im Land. Gerade Sie in München, wenn Sie da denken an die Gründerszene, Startup-Szene, wenn Sie denken an die Innovationsfähigkeit immer noch, dann ist es sehr schade, dass wir heute nicht mehr machen und im Gegenteil eben immer mehr im weltweiten Vergleich verlieren.
Ja, Leute, ihr seht richtig, der Lochner auf einem E-Bike, und was bin ich froh, dieses Bike zu haben. Die öffentlichen Verkehrsmittel in München sowieso schwierig und ständig am Streiken. Die Parkplatzsituation hier vor unserem Studio eine Katastrophe. Und seit ich am Stadtrand gezogen bin, ist dieses Ding hier wirklich Gold wert. Und was bin ich froh, mit Upway einen Partner gefunden zu haben, mit dem ich richtig sparen kann. Und das Beste, ihr könnt jetzt auch sparen. Wer ist Upway? Upway ist der Spezialist für refurbished E-Bikes, für wirklich jeden. Von Mountainbikes bis hin zum Lastenrad. Warum macht ein gebrauchtes E-Bike bei Upway Sinn? Ganz einfach. Jedes Bike wird geprüft von Experten anhand von 20 Kriterien. Wenn zum Beispiel der Akku nur noch unter 80% Kapazität hat, dann wird er ausgetauscht und du hast ein Jahr Garantie auf das gesamte Bike. Du kannst also richtig sparen. Statt ein Bike neu zu kaufen, bekommst du fürs gleiche Budget ein viel besseres Markenbike. Bis zu 60% günstiger. Und du kannst jedes Bike 14 Tage risikofrei zu Hause testen, und wenn es dir nicht passen sollte, kannst du es zurückschicken. Und noch eine super Neuigkeit für alle, die ein altes E-Bike zu Hause haben. Ihr könnt es an Upway verkaufen, inklusive kostenlose Abholung bei dir zu Hause und 100 Euro Eintauschprämie für deinen nächsten Kauf bei Upway. Link in der Videobeschreibung und auch alle Infos. Jetzt haben wir einen Kanzler, der vor der Wahl einen ganz guten Eindruck gemacht hat, Friedrich Merz. Man hatte den Eindruck, er weiß eigentlich, was zu tun ist. Jetzt haben wir ein sehr markantes, peinliches Beispiel. Vor 4 Jahren hat Merz den damaligen Kanzler Scholz kritisiert für Flickwerk, nämlich es ging um Tankrabatt und Einmalzahlungen. Jetzt macht er als Kanzler genau dasselbe. Sie schreiben ja von Realitätsleugnung in Ihrem Buch, da haben Sie sogar ein eigenes Kapitel und alternative Fakten. Warum macht ein Friedrich Merz das? Weil wir wissen ja eigentlich, dass er es besser weiß, oder? Und Sie haben sicherlich auch schon mit vielen Politikern gesprochen. Was läuft da schief?
Ja gut, ich kann es jetzt...
Es fühlt sich an wie Realsatire, wenn man sich das anschaut, mal ganz nüchtern.
Genau, also das ist es auch so. Jetzt will ich dazu sagen, freue ich mich, dass ich ab 1. Mai vielleicht, wenn es dann sich wirklich niederschlägt, billiger tanken kann und dann, ja, ist nett. Ja, ich brauche es aber nicht und Sie brauchen es auch nicht. Ja, fangt schon mal mit an, dass es natürlich total widersinnig ist, weil es Leute, also das Gießkannenprinzip ist. Wir wissen, es ist eigentlich dafür Geldverplemperung allererster Güte. Und vor allem, es ändert ja nichts an unserem Strukturproblem. Ja, also wir haben im Prinzip 2 Monate lang etwas billigeres Benzin, kostet uns fast 2 Milliarden Euro ungefähr. Also kostet den Staat, beziehungsweise uns dann hinterher, weil wir es irgendwie anders im Staat wieder zurückgeben müssen, sei es über andere Steuern oder ähnliches. Das heißt, ich kann es mir nur so erklären, dass es halt um Machterhalt geht. Und Sie haben richtigerweise angesprochen, ich habe Realitätsleugnung aufgenommen in das Buch, weil ich mich selber gefragt habe, wenn wir das doch so sehen, wenn wir schon seit 6 Jahren stagnieren, wenn wir zum Beispiel auch sehen, dass die Energiewende dazu führt, dass alles immer teurer wird, warum nehmen wir nicht die Fakten zur Kenntnis und sagen dann, vielleicht müssen wir einen anderen Weg gehen? Und das passiert nicht statt. Und ich kann es nur so erklären, dass eben die Politik zum Teil eben doch noch ein Erkenntnisproblem hat. Friedrich Merz nicht, aber die SPD. Oder dass man gedacht, dass die Politik glaubt, mit diesen Maßnahmen eben die Bürger noch erreichen zu können. Und ich glaube aber, die meisten Bürger sind viel weiter. Die sind viel weiter als die Politik. Und ich glaube, der Zuspruch zu Friedrich Merz kam auch von vielen, die gesagt haben, er versteht die Probleme, er will sie anpacken. Und deshalb ist die Enttäuschung so groß. Und sie haben mich vorgefragt, warum ich noch da bin. Im Vorwort schreibe ich das auch. Also meine persönliche Erfahrung ist jetzt folgende. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vor einem Jahr, also als die neue Regierung kam oder kurz vor den Wahlen, präziser gesagt aber noch, da war die Stimmung eigentlich besser als heute, weil die Hoffnung war, dass die Politik quasi dann sich ändert. Und heute ist eigentlich die Enttäuschung riesengroß. Und das Thema kreist eigentlich nur darum, wohin gehst du? Wie kann ich hier raus ohne Wegzugsteuer? Ich habe Steuerberater getroffen, die mir ganz stolz gesagt haben, sie müssen da, die wachsen damit. Und das ist das Traurige. Und wenn jetzt die Wirtschaft abwandert, wenn wir Situationen haben, wo man in die Schweiz Produktion verlagert, weil man in der Schweiz billiger produziert als in Deutschland, das muss man sich aus der Zunge zergehen lassen, dann haben wir einfach ein massives Problem. Und ich kann Ihnen das, wissen Sie, ich bin nicht im Kopf von Friedrich Merz. Ich kann es mir so erklären, es geht um Machtarithmetik. Aber dieses, wissen Sie, wer waren die großen Kanzler in deutscher Geschichte? Das waren diejenigen, meines Erachtens, die Dinge durchgesetzt haben, die richtig waren, auch gegen die Stimmung auf der Straße. Also ich habe damals, ich bin so alt, ich halte Doppelbeschluss. Damals ging es darum zu sagen, wir machen Abrüstungsverhandlungen, gleichzeitig stellen wir die Raketen auf, um glaubhaft zu sein. Hat der Helmut Schmidt damals durchgesetzt, obwohl da Millionen protestiert haben. Das war richtig. Gerhard Schröder, nein, wir brauchen jetzt über seine Russland-Connection nicht zu sprechen, das geht gar nicht. Das ist das, was ihn quasi daran hindert, ein großer Kanzler der Geschichte zu sein. Aber die Hartz-IV-Reform waren grundlegende Reformen und haben einen Beitrag geleistet, die CDU zu dem Aufschwung, der danach von Frau Merkel verwaltet wurde. Das waren große Kanzler. Eine große Kanzlerin war Frau Merkel nicht. Die hat wegen eines Tsunamis in Japan bei uns die Atomkraftwerke über Nacht quasi ausgeschaltet und uns damit massiv ins Knie geschossen, wie jetzt alle sagen. Also ich würde halt sagen, große Kanzler sind diejenigen, die das Richtige fürs Land tun. Und leider haben wir derzeit scheinbar nicht einen solchen Kanzler im Kanzleramt sitzen. Ich wüsste aber auch nicht, wer es sonst machen sollte, würde ich dazu sagen.
Das ist ja, glaube ich, auch das Problem, was wir irgendwo haben, dass man unzufrieden ist, dass man sagt, die, die dran sind, die können es offensichtlich nicht, denen traue ich nichts zu, aber irgendwie, man hat halt keinen, wo man sagt, den wähle ich jetzt. Also das ist ja auch eine verständliche Politikverdrossenheit. Aber Sie schreiben in dem Buch ja auch, dass 82%, wenn ich es richtig im Kopf habe, Wissen oder Veränderungen wollen, Reformen wollen. Ja. Aber irgendwie fragt man sich dann doch, warum wählen Sie dann zum Beispiel noch eine SPD, die es ja offensichtlich nicht kann. Ich hatte vor 2 Tagen eine lustige Begegnung mit einem Taxifahrer, der war 30 Jahre Gastronom in München, hat gesagt, er fährt jetzt noch ein Jahr Taxi und dann verkauft er hier seine Immobilien und da geht er auf die Balearen, weil es ihm zu dumm wird. Wir haben uns auch über Politik unterhalten und man hat den Eindruck, eigentlich die Leute sind alle vernünftig und wir waren auch sofort auf einem Nenner. Er hat auch gesagt, ja, wie kann man die SPD wählen? Also wie passt das zusammen? Weil eigentlich, ich habe auch den Eindruck, dass die Leute eigentlich vernünftig sind und eigentlich auch wissen, was gemacht werden müsste.
Ja, das stimmt vielleicht nicht so. Ich meine, wenn dann gefragt wird, was wollt ihr als Maßnahmen, dann kommen sehr oft immer noch die Umverteilungsmaßnahmen. Wir müssen nur mehr umverteilen. Und das sehen Sie ja auch in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion. Wenn jetzt in Medien überhaupt Politik, überhaupt Wirtschaft stattfindet in Talkshows, dann gibt es ja Studien, die zeigen, dass Wirtschaft immer weniger in Talkshows stattfindet. Witzigerweise damals, die Älteren erinnern sich, als wir die Krise hatten damals mit Gerhard Schröder, da war quasi jeden Sonntag gefühlt Sabine Christiansen mit irgendwelchen wirtschaftspolitischen Themen. Heute findet es wenig statt. Und dann, wenn es stattfindet, dann wird diskutiert darüber, die Reichen sind zu reich, wir müssen mehr umverteilen und so weiter und so fort. Und darüber das Ganze mal alles diskutieren. Ja, die Sache ist nur die, wir haben das Problem, dass unser Kuchen nicht mehr größer wird. Und gleichzeitig haben wir immer mehr Anspruchsberechtigte geschaffen für diesen Kuchen. Ja, wir haben immer mehr Ältere, wir haben eine Zuwanderung, die überwiegend in den Sozialstaat erfolgt. Das heißt, wir haben mehr Kosten. Gleichzeitig haben wir plötzlich auch Kosten, die wir haben wegen zum Beispiel Verteidigung wieder, was wir lange Zeit nicht hatten. Das heißt, wir haben viel mehr Anspruch an diesen Kuchen, der aber nicht wächst, sondern teilweise sogar schrumpft real gesehen. Und das führt zu Verteilungskonflikten. Nur die Antwort darauf ist jetzt nicht, zu uns zu verteilen. Die Antwort darauf ist zu sagen, was können wir eigentlich tun, damit der Kuchen für uns alle größer wird. Und so weit sind wir einfach nicht. Da wird immer diskutiert, im Motto, ja, wir müssen die wegnehmen. Es wird immer so Nullsummen-Denken. Also das heißt, wenn du, so mal ein Beispiel, wir haben jetzt die, was ist eine Stärke Deutschlands? Ist der Mittelstand. Die mittelständische Wirtschaft ist eine enorme Stärke Deutschlands. Wir sind wirklich Weltmarktführer, wenn es um die sogenannten Hidden Champions geht. Also kleine Firmen, die keiner kennt, die aber Weltmarktführer sind. Die sind sehr profitabel, hoffentlich. Die können gute Gehälter bezahlen. Wir sind vor allem im ganzen Land verteilt und tragen dazu bei, dass wir so eine ausgewogene Wirtschaft haben. So, diese Unternehmen sind massiv unter Druck. Warum? Weil wir hohe Energiekosten haben, weil die Personalkosten gestiegen sind, vor allem weil die Sozialabgaben gestiegen sind. Sie haben im Vergleich mit anderen Ländern haben sie sehr hohe Steuerlast. Und gleichzeitig, da kommen wir euch noch drauf, haben wir erstes zu tun mit Chinesen, die einen Markt nach dem anderen von diesen Hidden Champions aufrollen und dann nicht nur deutlich billiger sind, sondern technologisch ebenbürtig oder teilweise schon besser. Und was macht die Politik? Die Politik sagt, wir müssen endlich mehr Erbschaftssteuer erheben. Und eine Vermögenssteuer erheben. Das heißt, du gehst im Prinzip hin und sagst, wir wollen diese Firmen weiter besteuern. Und das ist natürlich völlig widersinnig. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Unternehmen, die in Familienbesitz sind oder mit starkem Familieneinfluss, tendenziell langfristiger denken, mehr investieren und standortverbundener sind. Wenn du die jetzt hier vertreibst, ich meine, Das ist sozusagen Äquivalent des Atomausstieges. Du schießt dir halt selber ans Knie. Aber diese Diskussion wird geführt. Und da gibt es eine Diskussion, da gibt es ja so eine Bestseller-Autorin, die sagt, ja, das ist ungerechtfertigt, der Reichtum und das Erben. Und dann heißt es ja, die Linkspartei sagt ja, wir haben die Milliardäre müssen wir abschaffen. Oder Milliardäre sind das Problem, weil die haben nirgendwo in der Welt gibt es so viele Leute, die also der hohe Anteil der Milliardäre, die durch Erbe-Milliardäre geworden sind. Herr Fiesmann beispielsweise.
Gut.
Da wird gesagt,
das stimmt, aber das wird jetzt nicht
der... Aber die Logik ist andersrum. Ich sage einfach, ja, das Problem, was wir haben, ist nicht, dass wir zu viele haben, die es erbt haben. Wir haben zu wenige, die es selbst gemacht haben. Und ich habe im Buch richtig auch vor, also nicht ganz 100, nicht ganz 200, es fehlen ungefähr 200 Milliardäre, die self-made sind. Und da müssen wir einfach fragen, warum hast du eigentlich in Deutschland nicht mehr diese Gründerkultur? Warum schaffst du eigentlich nicht mehr Vermögen? Und da haben wir ganz viele Themen. Wir haben zwar Startups, aber wenn die richtig erfolgreich sind, gehen sie in die USA. Die Finanzierungsrunden finden in den USA statt. Diese ganzen Themen kennen sie. Und da wollen wir noch dran ansetzen. Aber wir diskutieren darüber, wir müssen jetzt die auch noch, denen das wegnehmen, anstatt darüber zu diskutieren, wie schaffen wir ein Umfeld, wo wir quasi in 10, 15 Jahren 300 Milliardäre mehr haben in Deutschland, die als Startups erfolgreich waren. Wie können wir das schaffen? Weil dann schaffen wir auch die neuen Industrien, die neuen Branchen und können mitspielen. Das ist die völlig falsche Diskussion. Und das zieht sich halt durch. Weil ich mir die Frage immer gestellt habe, und dann höre ich mal eine lange Antwort auf. Genauso wie Sie. Ich schaue mir das einfach an. Ich sage, okay, als 2018 das Buch geschrieben habe, habe ich viel Feedback bekommen. Oh, du bist der Erste, von dem ich höre, der was Negatives zu Frau Merkel sagt. Mittlerweile, was ich damals gesagt habe, ist heute Common Sense. Alle sagen, der Kanzler sagt es, Frau von der Leyen sagt es, der Atomausstieg war einfach ein großer Fehler. Wir wissen, die Infrastruktur ist verfallen. Wir wissen, das Bildungssystem ist verfallen. Wir wissen, wir haben die Migration nicht richtig gehandelt, weil wir haben nicht ausreichend investiert. Stichwort Bildung. Das sehen wir ja in dem Thema Bildungssystem, was jetzt eben die Probleme sind, gerade mit den Menschen mit Migrationshintergrund, die wir nicht ausreichend fördern. Das heißt, das, was damals sichtbar war, zumindest wenn man wollte, ist heute Common Sense. Und dann frage ich mich ja, warum handelt man dann nicht? Und dann kommen eben die Themen, Realitätsleugnung, das wird immer dasselbe. Schauen Sie, dann wird gesagt, ja, wir müssen es jetzt unabhängig machen wegen dem Iran-Krieg von fossilen Importen. Wir müssen noch mehr erneuerbare Energien ausbauen. Aber keiner, das wird auch überall erzählt, und ich habe heute nichts gegen erneuerbare Energien, nur keiner erklärt mal, dass erneuerbare Energien dummerweise dazu führen, dass wir mehr Fossilabhängigkeit sind, Abhängigkeiten haben, einfach deshalb, weil wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht bläst, dann brauchen wir irgendwas, was läuft. Und das ist dann eben Kohle oder Gas. Also von dem Hintergrund, da werden so Geschichten immer erzählt und da werden Lobbyinteressen vertreten. Aber wir arbeiten nicht an dem Problem des Landes. Und das frustriert mich dann schon.
Herr Stelter, wir schimpfen immer auf die Politik. Das ist sicherlich auch zum großen Teil gerechtfertigt. Aber Sie haben gerade Frau von der Leyen angesprochen. Da haben wir jetzt mal ganz plakativ gesagt, diesen ganzen Zirkus gemacht. Da wurde jahrelang erzählt, es ist alternativlos und wir müssen das und das machen. Und dann auf einmal, ach ja, war jetzt doch keine so gute Idee, dass wir jetzt die Wirtschaft und alles die letzten 10 Jahre, über den Haufen geworfen haben. Böse Zungen sagen auch gegen die Wand gefahren haben. Und dann, war doch keine so gute Idee. Und man muss ja auch mal sagen, die ganzen Unternehmen, die meisten, haben ja auch mitgemacht. Haben wir auch ein Problem bei den CEOs, bei den großen Unternehmen? Weil die sind ja auch alle mitgelaufen, die haben auch alle falsche Entscheidungen getroffen. Medien natürlich auch, die Mainstream-Medien, wenn wir sie mal so nennen wollen. Also das sind doch nicht nur die Politiker, oder?
Definitiv nicht. Also wir haben ja damals, das Märchen vom reichen Land war ja deshalb, weil ich mich über alle aufgeregt habe. Über die Journalisten, über die Medien, über die Politiker, die immer gesagt haben, wir als reiches Land können doch. Und auch Unternehmer. Schauen Sie Herrn Joe Keser an. Joe Keser wollte Lisa Neubauer in Aufsichtsrat von Siemens Energy holen. Ich meine, die haben sie alle angebiedert. Auch der BDI. Der BDI hat mit meinen Ex-Kollegen zusammen mit vom BCG Studien gemacht, klimaneutrales Deutschland und was weiß ich. Und haben reingeschrieben, ja, das kostet 3.500 Milliarden. Unter der Annahme, dass wir alles perfekt timen und keine Verzögerung und so weiter und so fort, wo wir wissen, das will ja nicht Start. Denken Sie am Lieder Flughafen oder Stuttgart 21.
Also Werbung. Als Unternehmer kann man noch so gute Ideen und Produkte haben, aber am Ende ist alles nichts wert, wenn man nicht verkauft. Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dir den Rücken frei hält und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt? Wenn wir über Online-Business reden und nein, keine Angst, nicht über Online-Dating, dann habe ich die perfekte Lösung für euch und zwar Shopify. Wusstest du, dass bereits zehntausende deutsche Unternehmen auf Shopify vertrauen, darunter innovative Startups sowie Familienbetriebe mit langjähriger Tradition? Und ich war echt erstaunt, wer generell auf der Kundenliste von Shopify steht. Wir Aktionäre kennen ja Carrier Global, die verkaufen Klimatechnik und das dank Shopify 90% schneller und zu einem Zehntel der Kosten. Aber auch Rémy Cointreau, Samsonite, Sennheiser, Tommy Hilfiger und sogar der Fußballclub Brügge nutzen Shopify. Shopify ist die Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System bis zu einer umfassenden E-Commerce-Plattform und sogar auf Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Egal ob Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln, Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen. Und das an einem einzigen vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste fokussieren, nämlich dein Business. Teste Shopify jetzt kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de/Mario. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
So, und da stand ich einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, habe ich das hingeschrieben. Und die haben natürlich mitgemacht. Die haben alle mitgemacht, die haben sich an der Politik angebiedert. Die haben Robert Habeck den Preis verliehen als bester Politiker des Jahres und ähnliches, als er im ersten Jahr war, vom Handelsblatt damals noch. Und die haben alle mitgemacht. Die haben sich angebiedert, haben gedacht, es geht schon so. Und das Problem an der ganzen Sache ist nur Folgendes. Das ging deshalb lange gut, weil wir halt eine lange Zeit in so einer Wohlstandsillusion gelebt haben. Aber wir haben zum einen gehabt die Euro-Krise, die dazu geführt hat, dass die EZB den Euro gerettet hat mit Nullzins. Hm. Das heißt, wir hatten erst einmal einen Immobilienpreisboom, wir hatten eine wirtschaftliche Konjunktur, gute Konjunktur wegen Niedrigzins. Das zweite Nebeneffekt war, dass der Euro massiv abgewertet hat. Ja, ich sage mal ein schönes Beispiel, der ist nicht so lange her, da kostete 1 Euro 1,60 Franken. Sie wissen, heute kostet 1,90 Euro Rappen. Das ist eine massive Abwertung. Und das, davon profitiert natürlich eine exportorientierte Wirtschaft wie Deutsche überproportional, weil wir einfach plötzlich billig waren. Sie haben einfach gesprochen, wir hatten deutsche Produkte zu italienischen, zu Lira-Preisen quasi auf dem Weltmarkt. Und dann, das dritte war, wir haben profitiert von der Industrialisierung und Investitionszyklus vor allem in China. Das war eine Sonderkonjunktur. Und da haben wir gedacht, die Sonderkonjunktur, uns kann keiner. Der verkraftet noch höhere Energiekosten. Energiekosten sind ja schon vor dem Ukraine-Krieg gestiegen, aufgrund der Energiewende. Die haben gedacht, wir können das alles durchhalten.
Ja, klar.
Das hat sich alles umgedreht. Heute ist es einfach umgedreht. Heute haben wir China als Hauptwettbewerber. Der Euro wertet nicht mehr weiter ab. Die Zinsen haben sich wieder normalisiert, einigermaßen. Das heißt, das, was früher da war, diesen Rückwind haben wir nicht mehr. Aber meine zu lange Antwort auf Ihre kurze Frage ist ganz eindeutig. Die haben alle mitgemacht. Aber still und heimlich haben sie sich abgewandt, denn die Deindustrialisierung Deutschlands hat ja bereits im Herbst 2018 eingesetzt. Seitdem sinkt die Industrieproduktion in Deutschland, es wurde zunehmend verlagert, die Automobilindustrie hat zunehmend verlagert bereits, das setzte bereits damals ein. Und das ist eben dieses Bild vom Flugzeug, wir sind runtergekommen, immer mehr langsamer geworden und jetzt sehen wir aber, es rüttelt schon, die Maschine rüttelt schon. Und wir sehen halt jetzt eben die echten Arbeitsplatzverluste, die Schließung von Werken, die Verlagerung von Dingen, die Anstieg der Insolvenzen. Und das ist ein totales Drama. Und wissen Sie, in einem Land, wo die Fachkräfte knapp werden, wenn da die Arbeitslosigkeit hochgeht, ein Alarmsignal per excellence. Und das ist ja noch dazu, kaschiert die Tatsache, dass der Staat in den letzten Jahren massiv an Arbeitskräften aufgebaut hat. Der öffentliche Sektor ist der wächst, die Industrie schrumpft. Was übrigens wohlstandsmäßig, was den Kuchen betrifft, ganz schlecht ist, weil wir verlieren gut bezahlte, hochproduktive Arbeitsplätze und wir wachsen in tendenziell nicht so gut bezahlten, unproduktiven Sektoren. Das ist einfach so. Dienstleistung, öffentlicher Sektor hat faktisch keine Produktivitätszuwächse. Das ist alles Industriestaat. Und das ist traurig.
Und wir haben ja ein Riesenproblem. Wir haben immer mehr Rentner, die im Zweifel, das mag dann auch rational sein, die Partei wählt, die halt dann sagt, ah ja, hier, da gehen wir nicht ran. Wir haben immer mehr Staatsbedienstete, die im Zweifel auch sagen, ja, wir wählen natürlich die Partei, die jetzt nicht da die Kettensäge ansetzt. Also wir sind immer handlungsunfähiger. Dann haben wir natürlich noch diese Brandmauer, also die auch natürlich die Option nimmt. Und sie fordern aber auf der anderen Seite radikales Eingreifen. Die Energiepolitik, die Klimapolitik, der Sozialstaat, das Bildungssystem, die Infrastruktur. Also wir haben ja Baustellen noch und nöcher. Wie kommen wir denn da nur mal einen Zentimeter vorwärts? Weil wir müssten ja eigentlich einen Marathon laufen.
Und das stimmt. Ist noch ein Vorsprint. Also, das stimmt. Also wir müssten vor allem ein bisschen radikal denken. Also ich persönlich bin mittlerweile dazu gekommen, dass ich sage, ich glaube nicht mehr daran, dass wir inkrementelle Verbesserungen machen. Wissen Sie, ich gebe mal ein Beispiel, Sozialstaat. Also wir hatten jetzt eine Sozialstaatskommission. Da haben sie ganz stolz, Sie erinnern sich, den letzten Herbst haben sie halt Frau Baas ganz stolz verkündet, jetzt haben wir einen ganz tollen Vorschlag, wir wollen Bürgergeld und Wohngeld und sowas zusammenlegen und wir machen das alles einfacher. So, Klammer auf, die Vorschläge dazu lagen schon ein Jahr auf dem Tisch. Also die Kommission hat schon mal ein Jahr, ich weiß nicht, ein halbes Jahr rumgemacht, kam mit den Vorschlägen und die Ecke, die schon bekannt war. Da hat man gemeint, das wollen wir jetzt ins Gesetzgebungsverfahren bringen. Da haben sie gemeint, ja, das dauert wahrscheinlich bis Ende 27. Und dann beginnen wir mit der Umsetzung. Lass das einmal gut sagen, 8 Jahre, damit es einfacher ist. Dann sind wir 2035 fertig. Dann haben wir 2035 den Sozialstaat, den wir 2005 hätten haben sollen. Ja? Aber wir haben dann keinen Sozialstaat, den wir 2035 haben sollten. Und ich glaube einfach nicht dran. Schauen Sie, das IFO-Institut hat da vorgerechnet, der Bund alleine hat über 500 verschiedene Sozialleistungen, Sozialmaßnahmen. Und die wissen gar nicht, wer was wie viel bekommt, die blicken selber nicht mehr durch. Und ich persönlich muss was sagen, ist ja mein Geld, so unser Geld. Ja, dann würde ich sagen, liebe Freunde, wenn ihr nicht mehr wisst, wie das Geld ausgeht, das geht schlichtweg nicht. Das ist schon Veruntreuung von Geld. Also nicht nur, dass sie das Sondervermögen veruntreuen, das ist auch eine Veruntreuung. Also ich gebe dem Steuergeld nicht vernünftig um. Und ich glaube nicht, dass du hingehen kannst und sagen, ich mache jetzt einfach da, bastel ein bisschen rum. Ich würde hingehen und sagen, wir machen zu einem bestimmten Stichtag einen neuen Sozialstaat. Wir machen mal Best Practice. Wie schaut ein sehr gutes funktionierendes Sozialsystem aus? Da kann man in die USA blicken. Wenn sie sofort sagen, oh, USA so unsozial, stimmt überhaupt nicht. USA hat auch ein soziales Sicherungsnetz. Was die halt haben, ist, die haben dieses negative Einkommensteuern. Das heißt, du hast am Anfang, wenn du kein Geld verdienst, bekommst du vom Staat dazu, du beginnst was dazu zu verdienen. Du behältst aber immer mehr als 50% von jedem zu verdienten Dollar, bis zu einem bestimmten Punkt, und dann schmilzt das so ein bisschen ab und dann bist du irgendwann mal netter Steuerzahler. So, das ist ein sehr, sehr erfolgreiches System, vor allem auch bei der Bekämpfung von Armut und vor allem auch bei dem Helfen, dass Menschen aus Arbeitslosigkeit in Arbeit kommen. Bei uns ist ja anders. Wenn Sie in München sind, München wohnen, dann entspricht, wenn Sie dann zum Mindestlohn arbeiten, dann entspricht Ihre Gehaltsdifferenz zum Thema Bürgergeldempfänger, wenn Sie mit Wohnkosten alles drum rechnen, ungefähr 1 Euro pro Stunde. Also Sie gehen 40 Stunden quasi arbeiten die Woche oder 35, glaube ich, sind das Rechnung gewesen. Und wenn Sie das machen, den ganzen Monat, dann haben Sie eine Stunde, nette Stundenlohn von 1 Euro, weiß ich, 20, verglichen zum Zuhausebleiben. Ja, wer macht das? Also die Schlagzeile ist übrigens wieder zum Thema hier, Realitätsverleugnung. Ja, die Schlagzeile ist, je immer wer arbeitet, hat mehr Geld. Fußnote ist, wenn du es durchrechnest, gerade in München, wo die Wohnung sehr teuer ist, eigentlich nicht. Ist eine Verarsche. Und wenn ich jetzt sagen möchte, ich würde hingehen, Sozialstaat umbauen, ich würde es simpler machen, negative Einkommensteuermodell würde ich mir angucken. Anderes Beispiel, Steuern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also meine Steuererklärung ist zunehmend komplex. Ich habe einen Steuerberater dafür, kann ich mir leisten. Der Steuerberater macht das dann kriege ich hinterher meine Steuern wieder zurück. Es gibt Schätzungen, die sagen, jedes Jahr schenken...
Ich habe auch einen Steuerberater, Gott sei Dank, sonst wäre ich wahrscheinlich schon in der Nervenheilanstalt.
Ja, und vor allem werden die auch schon...
Beschäftige ich mich wenig damit.
Werden die auch schon knapp? Die werden auch schon knapp. Das gibt auch schon das Problem, dass wir... Das Problem bei der ganzen Sache ist aber, dass viele Bürger, Millionen von Bundesbürgern, machen das gar nicht und schenken dem Staat ein paar Milliarden jedes Jahr. Ist das gerecht? Na, das ist ungerecht eigentlich. So, was müsste man machen? Man müsste hingehen, müsste sagen, wir machen das Steuergesetz mal einfach. Und da gibt es ja was. Ich meine, der Kirchhoff, der Paul Kirchhoff, der berühmte Professor aus Heidelberg, der verunglimpft wurde damals von Gerhard Schröder im Wahlkampf, der hat ja danach 15 Jahre lang mit einem Team von über 30 Steuerfachleuten ein Bundessteuergesetzbuch ausgearbeitet. Für Einkommensteuer, Körpersteuer, einfach alle Steuerarten. 35 Seiten lang. Gut. Wenn ich jetzt nach München komme und Sie sagen, Herr Stelter, das war ein nettes Gespräch, laden Sie zum Mittagessen ein, das können Sie halt nicht mehr absetzen. Dafür aber haben sie einfach deutlich tieferen Steuersatz, alles pauschaliert, einfacher. So, aber was hat damals der Schäuble gesagt? Nein, das ist alles, es könnte ja Steuerausfälle geben. Klammer auf, wenn es Steuerausfälle gäbe, dann musst du einfach den Steuersatz, der vorgeschlagen wurde, um 1-2 Prozentpunkte erhöhen, das ist Thema geklärt. Warum will die Politik das nicht? Weil die Politik möchte gerne rumfummeln. Die möchte gerne Ihnen das Geld wegnehmen, wenn Sie ein Elektroauto kaufen. Dann kriegen Sie noch eine Subvention dazu. Und wenn Sie das machen, kriegen Sie das. Und wenn Sie hier und so weiter und so fort. Das heißt, der Staat gefällt sich in der Rolle, uns zu sagen, was gut und was schlecht ist. Und uns das beste System wäre einfach so ein Steuersystem, ein einfaches Steuersystem. Sie können es fortsetzen. Ich meine, wir sprechen aktuell jetzt hier gerade Krankenversicherung kommt. Die Reformen müssen dringend reformieren, ganz klar. Wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Je nach Studie zwei- oder drittsteuerste, aber nicht großes Ergebnis. Ein Hebel ist zum Beispiel Bürgergeldbezieher, dass der Staat das komplett bezahlt und nicht die gesetzlich Versicherten. Was sagt der Herr? SPD-Finanzminister macht er nicht. Aber Sie wissen schon, was es bedeutet. Es bedeutet, die Kassiererin beim Aldi, die berühmte Kassiererin, die mal angezogen wird als die Arme, die zahlt. Sie zahlen nicht, weil sie wahrscheinlich privat versichert sind. Gutverdiener, die über der Beitragsbemessungsgrenze sind, an der gesetzlichen Krankenversicherung, zahlen auch nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, du hast nur die Gruppe der gesetzlichen Versicherung. Und das ist doch nicht erklärbar, warum nur die dafür auch. So, das heißt, da könnte man auch reformen. Es gibt ganz viele Ansatzpunkte, an denen wir arbeiten können. Und Energie, in der Tat. Also, wissen Sie, für mich ist es halt so, wenn ein Kanzler sich hinstellt und sagt, das war ein historischer Fehler, und übrigens im Wahlprogramm der Union drin steht, wir wollen die Wiederanwerfen der Atomkraftwerke prüfen, da hätte ich zumindest gesagt, ich hätte Gesetz eingebracht mit einem Satz, der Rückbau der Atomkraftwerke ist zwar sofort zu beenden, zur Wiederhandlung mit, was weiß ich, Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren. Damit quasi am Stichtag Schluss aus. Und dann hätte ich mal geschaut, was kann man wiederherstellen. Sie haben wahrscheinlich auch gesehen, letzte Woche diese Bericht an Welt am Sonntag, wo im Prinzip rauskam, wir können noch einige wiederherstellen. Und was bedeutet das? Das bedeutet Strom zu 4 bis 5 Cent rund um die Uhr, auch wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht bläst. Also insofern, das ist so naheliegend, diese Dinge zu machen. Und man könnte die noch machen. Es ist nur leider, tja, der Politik geht es noch so gut. Oder sie sagen, nach uns ist Sintflut. Wahrscheinlich denken sie das.
Wobei es ja immer wieder die Stimmen gibt, zum Beispiel Atomkraft, es ist ja der Klassiker, dann heißt, das ist ja viel zu teuer, es gibt keinen mehr, der das finanziert, beziehungsweise der Zug ist abgefahren. Ist das so ein Beispiel für die alternativen Fakten, über die Sie schreiben? Welches Märchen regt Sie denn am meisten auf?
Oh Mann, mich regen viele Märchen auf. Das reiche Land regt mich am meisten auf, ja. weil ich nochmal sage, diese Bereiche als Somalia, ja, gar keine Frage. Aber wir sind halt nicht so reich, wie wir tun, und wir sollten immer mehr in unser Land investieren. Mich regt es auf, dass der Staat sagt, er hätte Geldmangel. Wir wissen, der Staat schwimmt im Geld, da gibt es nur Geld nur falsch aus. Denken Sie mal an Subventionen. Die Subventionen haben sich mehr als verdoppelt. Seit 2015 relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Also wenn Sie sozusagen relativ zum Bruttoinlandsprodukt, da haben Sie ja schon das Wirtschaftswachstum und Inflation da drin, auf das Niveau, was 2015 gehen würde, nur 60 Milliarden im Bundeshaushalt, alle 60 Milliarden sparen, etc., etc. Also das regt mich auf. Und wenn Sie jetzt über Atomkraft als angesprochen haben, ich möchte mir nicht keine Atomkraft-Podcast machen, aber ich will nur eins sagen, was mich halt nervt zum Beispiel, ist diese berühmte Studie, die Ihnen immer um die Ohren gehauen wird von Fraunhofer, die sagen, Atomkraft ist viel zu teuer. Und zwar von Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Das muss man schon mal wissen, das ist ja nicht das Fraunhofer-Institut für Atomkraftenergie, sondern es ist für solare Energiesysteme. Und die sagen, Atomkraft ist wahnsinnig teuer. Und die haben dazu aber drei Annahmen. Die erste Annahme ist die Kapitalkosten. Die Kapitalkosten sind, ich runde jetzt 10%. Und für Wind sagen sie 5%. So. Nur am Wissen, weil Atomkraftwerke am Anfang sehr viel kosten. Weil du sehr viel investieren musst. Am Anfang. Und dann aber im Betrieb faktisch nichts kosten. Haben die 10%, ich meine, sie sind ja Verdanskanal, den Effekt, dass die zukünftigen Erträge auf heute gerechnet natürlich weniger wert sind. Das heißt, ein hoher Absicherungssatz betrifft immer die Anlagen, die am Anfang viele Investitionen haben, später die Erträge und nicht die Anlagen, die zum Beispiel wenig Anfangsinvestitionen haben und höhere laufende Kosten. So, das ist ein Beispiel. Das zweite ist, sie nehmen Nutzungsdauer einfach 40 Jahren für Wind und für Atomkraft. Wir wissen, Windkraftanlagen sind nach 25 Jahren kaputt. Also 40 Jahre ist irrealistisch. Umgekehrt wissen wir aber, bei Atomkraftwerken 80 Jahre ist mittlerweile realistisch. Die ersten Länder denken schon 100 Jahre, weil die werden ja mittlerweile werden zwischendurch ertüchtigt und so weiter. Und die Internationale Energieagentur sagt ja auch, es gibt keinen billigeren Strom als Strom aus laufzeitverlängerten Dingen. Und jetzt kommt die dritte Annahme, und das ist echt der Superhammer. Dann sagt sie, ja, diese Atomkraftwerke, die werden ja nur so 30% genutzt. Weil in der anderen Zeit haben wir Wind und Sonne und deshalb brauchen wir es ja nicht. Also quasi wird die Tatsache, dass die Wind und Sonne nicht rund um die Uhr verfügbar sind, dieser Nachteil wird aber nicht Wind und Sonne zugerechnet, sondern mit Atomkraftwerken zugerechnet. So, jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie ein Asset haben, was sehr, sehr teuer ist zum Bauen, wenn Sie dann annehmen, hohe Kapitalkosten, dann annehmen, eine viel kürzere Nutzungsdauer, nämlich nur 40 Jahre statt 80 Jahre, und dann auch davon ausgehen, dass die Anlagen nur so 30% ausgelastet sind, statt zu über 90%, wie es historisch gewesen sind, dann brauche ich gar nicht mehr zu rechnen, um auf den Punkt zu kommen, es ist teuer. Da fühle ich mich einfach verarscht. Da fühle ich mich einfach verarscht, und das wird dann so rumgemacht. Und da gab es eine andere Studie von der Norweger, Jan Emlesvak oder so, ich kann nicht aussprechen, war mal im Podcast. Der hat die Frage aufgeworfen, was wäre denn gewesen, wenn wir statt erneuerbar gemacht hätten, wenn wir statt das zu tun, einfach weiter in Atomkraft investiert hätten. Und dann hat er gesagt, ja, die Energie wäre 500 Milliarden gekostet. Wir hätten für die Hälfte des Betrages, hätten wir quasi einen Atompark gehabt, hätten wir einen total CO2-neutral, hätten rund um die Uhr Strom. Thema wäre gegessen. Da eine Riesenaufregung. Und das war witzig. Riesenaufregung. Die Studie ist völlig irre. Und worauf haben sie sich gestürzt? Auf die Kostenberechnung der Energiewende. Der hat die Kosten zu hoch gerechnet. Und ich habe gesagt, aber der hat 500 Milliarden, das sagt, was übrigens alle sagen. Wenn der aber nur 300 Milliarden angenommen, auch bei 300 Milliarden wäre die Aussage noch richtig gewesen. Also sie haben also abgelenkt, haben die Kosten sind so gerechnet, aber die wahre Punkte, den hat sich dadurch überhaupt nicht geändert. Und das ist so Dinge, wo ich, da springen dann eben viele Medien einfach so drauf. Und wird immer so erzählt, und das ist das, was mich einfach nervt. Und das Problem der ganzen Sache ist einfach, es wäre egal, ja, wenn es irgendwie nur so ein Randthema wäre. Aber es ist einfach die Wurzel allen Wohlstandes. Energie ist die Wurzel allen Wohlstandes. Also Sie sehen, ich hätte ganz einfach sofort das Moratorium Abriss, würde retten, was zu retten geht, würde an die Standorten Small Modular Reactors bauen. Jetzt werden Sie zu mir sagen, warum das? Vielleicht ganz kurz noch das zur Erklärung. Normalerweise sind große Anlagen besser. Und die Chinesen und die Südkoreaner übrigens machen uns vor, dass sie große Anlagen bauen können. Warum kann man, was die Voraussetzung gut zu bauen? Dass man viele baut. Wir haben Deutschland hat früher ungefähr 5 Milliarden Atomkraftwerke gebaut, weil wir haben mehrere gebaut. Wir konnten das. Heute können wir das nicht mehr. Wenn wir alle paar Jahrzehnte ein Einzelstück bauen, in Frankreich oder England, dann laufen die Kosten aus dem Ruder. Das sind die Stücke 21. Haben mit Atomkraft nichts zu tun, hat damit zu tun, dass man sowas nicht mehr bauen kann. Und deshalb die Logik zu sagen, statt jetzt dieses Einzelstück-Dinger zu machen, die wir nicht mehr können, lass es doch in der Fabrik die Serienfertigung machen. So, also wir montieren so jedes Jahr, also nicht am Fließband, aber so ungefähr bauen wir da so kleine Reaktoren, die transportieren wir dann dahin und deshalb ist es dann günstiger. Eigentlich wenn die großen Anlagen günstiger, das professionell machst, so sagst du, ich brauche mir dieses ganze Thema, Genehmigungsprozesse sind einfacher und darum würde ich sagen, an die Standorte, die wir schon haben, da stellen wir eben ein paar von diesen SMRs hin, haben einen großen Vorteil, wir müssen quasi nur einen Stecker stecken und dann haben wir das Problem gelöst. Und das ist eben genau der Vorteil, weil dann kannst du dir auch die Netzausbaukosten sparen. Also gibt es ja auch Studien, die sagen, ein optimales Energiesystem ist eben eine Mischung aus Atomkraft und erneuerbaren Energien. Das gibt es verschiedene Situationen, die würden uns Milliarden sparen und das ist aber bei uns tabuisiert. Und das hat eben damit zu tun, dass wir immer noch denken, wir sind so reich, wir können es alles leisten. Das können wir aber nicht mehr, weil Sie wissen ja auch, die Industrie wandert ab. Die Industrie ist bei uns traditionell energieintensiv, das ist ja kein Nachteil, das ist ja ein Vorteil. Und diese Industrie wandert ab und wir haben aber stattdessen nichts. Ja, das ist ja nicht so, dass wir jetzt, wir haben zwar noch ein paar Startups, aber die Startups, wenn sie richtig erfolgreich sind, werden sie weggekauft aus in die USA. Im Unsinn in Deutschland wird nichts richtig groß.
Dann kommt Microsoft oder Google und dann ist das Ding weg.
Genau, ja. Genau. Und das heißt im Klartext, wenn wir wirklich was haben wir denn? Und das ist einfach ein Problem. Und stattdessen diskutieren wir über, sie kriegen jetzt 1.000 Euro steuerfrei vom, Herr Klingbeil lobt sich dafür, dass sie ihren Mitarbeitern 1.000 Euro steuerfreien Bonus zahlen können. Ich meine, sorry, da müssen sie gelobt werden, aber nicht Herr Klingbeil. Finde ich jetzt halt.
Ja, das ist ja der nächste Witz. In der CDU ist man jetzt auch ein bisschen irritiert, weil man wollte eigentlich die Unternehmen entlasten. Jetzt bringt man sie wieder eigentlich in so eine unangenehme Situation, weil jetzt erwartet der Mitarbeiter dann vielleicht, oh, kriege ich jetzt die 1.000 Euro.
Ja gut,
ist egal, ob er jetzt Auto fährt oder nicht.
Wir wissen doch, wie das läuft. Wir wissen doch, wie das läuft. Da gibt es wahrscheinlich Jahresprämien, Boni und ähnliches. Da sagt man sich einfach, guckt man sich in die Augen und sagt, du kriegst mal 1.000 Euro und die 1.000 Euro haben wir im Hinterkopf im Dezember, wenn es um Bonus geht. Ich meine, sorry, das ist am Ende, es ist einfach ein Umgehungstatbestand, ja, für die, die es können. Es ist ein Witz, ja. Ich meine, aber die Politik, da frage ich mich auch so, es ist am Grund, ist ja nicht mal, da muss man ja kein Ökonom sein, um zu verstehen, wie Anreize funktionieren. Und die Politik denkt einfach immer, ja, Anreize, dachte immer, wir arbeiten alles intrinsische Motivation und wenn wir 80% abgeben, dann startet es auch noch okay. Die sind völlig, ich weiß nicht, was die denken, ehrlich gesagt. Also, egal. Also, sie sehen mich dahingehend verzweifelt.
Herr Stelter, jetzt haben Sie es gerade schön beschrieben. Ich frage mich auch mal, warum die Ideologie so da sein muss. Sicherlich bei Atomkraft, da kann man über einige Sachen streiten, aber Sie haben es ja gerade gesagt, es ist ja beides gut. Also ich finde ja auch, es ist affig, wenn man jetzt sagt, Solar und Wind sind schlecht. Also da spricht ja nichts dagegen, da auszubauen. Aber dass man eben, man hat immer das Gefühl, die einen sind nur Solar und Wind, dann Atomkraft, dann werden wir die Fake News verbreitet von Fukushima. Da ist kein einziger Mensch durch Atomkraft gestorben, sondern durch den Tsunami. Aber das wird ja heute noch verbreitet. Also das ist ja auch so ideologisch vermieden. Wie kommen wir denn mal dazu, dass wir irgendwie da eine Spitze setzen? Sie haben gesagt, radikal denken. Jetzt spreche ich mit so vielen Leuten hier, jetzt spreche ich mit Ihnen. Sie sprechen mit Ulf Poschardt, Dr. Beck, ob das Gerd Kommer ist, die Finanzexperten. Ich glaube, wir können uns alle schnell einigen. Ob das ein Thomas Mayer ist, das ist ja völlig wurscht. Selbst ein Flassbeck, der sagt ja auch, Steuern senken, ist er dabei. Selbst mit einem Flassbeck könnte man sich ja auf eine Steuersenkung einigen, obwohl der bei vielen Punkten sicherlich jetzt vielleicht eine andere Meinung hat. Wie schaffen wir denn, dass wir Druck auf die Politik machen? Jetzt weiß ich, neue Parteien, ich halte das auch für ziemlichen Schwachsinn, aber irgendwie müsste man ja mal diese Kräfte bündeln und mal Druck machen, oder? Dass radikale Reformen angegangen werden. was machen wir denn? Haben Sie auch schon mal drüber nachgedacht, wie man irgendwie Einfluss nehmen könnte, ohne jetzt zu sagen, ich gründe jetzt eine Partei und dann ist das Projekt wieder beendet in einem halben Jahr?
Ja gut, also ich meine, zum einen, Sie haben mich ja am Anfang ja gefragt, warum mache ich das? Warum bin ich noch da und so weiter? Jetzt kann ich sagen.
Werbung. Als Unternehmer kann man noch so gute Ideen und Produkte haben, aber am Ende ist alles nichts wert, wenn man nicht verkauft. Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dir den Rücken frei hält und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt? Wenn wir über Online-Business reden und nein, keine Angst, nicht über Online-Dating, dann habe ich die perfekte Lösung für euch und zwar Shopify. Wusstest du, dass bereits zehntausende deutsche Unternehmen auf Shopify vertrauen, darunter innovative Startups sowie Familienbetriebe mit langjähriger Tradition? Und ich war echt erstaunt, wer generell auf der Kundenliste von Shopify steht. Wir Aktionäre kennen ja Carrier Global, die verkaufen Klimatechnik und das dank Shopify 90% schneller und zu einem Zehntel der Kosten. Aber auch Remy Contreau, Samsonite, Sennheiser, Tommy Hilfiger und sogar der Fußballclub Brügge nutzen Shopify. Shopify ist die Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System bis zu einer umfassenden E-Commerce-Plattform und sogar auf Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Egal ob Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln, Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen. Und das an einem einzigen vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste fokussieren, nämlich dein Business. Teste Shopify jetzt kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de/Mario. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Er stellt, er überschätzt sich massiv. Er glaubt, weil er Podcast macht und weil er Bücher schreibt, dass er irgendeinen Einfluss hatte. Und das ist natürlich wahrscheinlich schon richtig, dass ich will mich da gar nicht überschätzen. Aber ich persönlich sehe schon an dem Feedback, das ich bekomme und auch aus der Politik bekomme, dass man mich mehr hört. Sagen wir mal, nicht mich alleine, sondern alle Kritiker mehr hört. Es dringt langsam durch. Das würde ich mal positiv sehen. Was die Partei betrifft, Sie wissen, ich habe irgendwann mal, war ich an einem Podcast zu Gast, da haben sie mich auch so lange bedrängt, bis ich gemeint habe, ich würde eigentlich keine Partei haben wollen, ich würde gerne die Deutsche Chancenpartei gründen. Chancenpartei im Sinne von...
Stimmt,
wirklich, ja. Ich will natürlich keine Partei gründen, ich bin auch kein geeigneter Politiker. Ich persönlich muss sagen, ich würde mir wünschen, es gelänge eine Revitalisierung der FDP, aber eine FDP, die im Prinzip einer Chancenpartei entspricht. Weil, was ist eine Chancenpartei? Eine Chancenpartei ist eine Partei, die sagt, wir haben ein sehr gutes Bildungssystem. Wir lassen kein Kind zurück, wir geben allen Kindern die Chance. Eine Chancenpartei ist eine Partei, die diejenigen, die arbeitet, massiv entlastet, dass man aus eigener Arbeitsleistung Vermögen bilden kann. Eine Chancenpartei kann durchaus dann auch sein, dass sie sagt, sie ist, was Vermögensteuer betrifft oder Erbversteuer, alles bis sie härter. Ging sie an die USA, wo mehr versteuert wird. Aber deshalb hat man eben mehr Möglichkeit, durch eigene Leistung richtig Vermögen zu werden.
Ja, oder die Schweiz auch. Das ist ja auch ein gutes
Vorbild. Die Schweiz ist ein sehr gutes Vorbild. Die Chancenpartei ist für doppelte Buchführung im Staat. Nach dem Motto, wir können nicht von schwarzer Null reden und gleichzeitig die verdeckten Verbindlichkeiten hochtreiben durch Bitterrente und anderes und die aktiver verfallen lassen, indem man nicht mehr in die Infrastruktur investiert. Eine Chancenpartei ist im Prinzip eigentlich dahingehend quasi ganz klar und könnte man sie positionieren. Und es wäre wirklich im Kern eine liberale Partei, die eben sagt, wir müssen den Staat zurückdrängen. Ich finde es total faszinierend, Herr Lochner, dass wir ja nun ganz offensichtlich ein Staatsversagen erleben. Ich meine, als ich das bei Markus Lanz vor ein paar Jahren gesagt habe, gab es einen Riesenaufschrei, damals in Corona, das war 2022. Ich bleibe aber dabei, was wir erleben, ist ein Staatsversagen. Was ist die Aufgabe des Staates? Die erste Aufgabe des Staates ist innere und äußere Sicherheit. Halten wir fest, die Bundeswehr ist eine Lachnummer, trotz der letzten paar Investitionen. Wie heißt es immer so schön, die Bundeswehr soll quasi den Feind aufhalten, bis eine richtige Armee kommt. Ja, so. Das ist ein Versagen des Staates. Das andere ist innere Sicherheit. Ich meine, das wissen Sie auch. Innere Sicherheit haben da Themen. Schutz der Grenzen ist auch ein Thema. So. Dann, als nächstes, die nächste, wenn wir das erstmal haben als Staat, die nächste Aufgabe ist Infrastruktur und Bildung. So. Und erst dann, wenn wir das alles erledigt haben, dann kann der Staat sagen, ich mache sozialen Ausgleich. Und wir haben es komplett umgedreht. Wir versagen bei den Kernaufgaben und wir fokussieren uns nur noch auf soziale Ausgleich und Umverteilung. Und das ist eben das Problem. Und ich finde erstaunlich, dass wenn jetzt sozusagen der Staat, der offensichtlich bewiesen hat, dass er Kernaufgaben nicht wahrnehmen kann, dass die Lösung immer in noch mehr Staat gesehen wird. Denn über 50% Staatsquote, anstatt zu sagen, das ist ein Problem, geht es nur darum, wie können wir die Staatseinnahmen erhöhen. Und da haben sie die große Koalition von Herrn Fratscher über Wahnsinn, sonst wie, die sagen, ich sage mal, die große Koalition der Kollektivisten nenne ich sie immer und Etatisten, die sagen, wir müssen einfach mehr Einnahmen generieren. Lass uns die Mehrwertsteuer erhöhen, lass uns die Erbensteuer erhöhen, lass uns den Spitzensteuersatz erhöhen, lass uns, was weiß ich, machen, lass uns Kapitalerträge einbeziehen für Rente und für Gesundheit. So. Wie wäre es mal mit Reformen? Ja, wie wäre es dann mal mit einem effizienten Staat? Ich hätte gerne einen effizienten Staat. Und wir haben gerade eben vorher gesprochen von anderen Ländern. Denken Sie an Digitalisierung. Ich meine, es ist doch ein Witz. Ich glaube, wenn Sie heute das einfach digital machen können, ist es für die Führungszeugnis beantragen. Aber nur, wenn Sie die PIN nicht vergessen haben für Ihren Personalausweis. Andere Länder, ich meine Estland, Dänemark, haben seit Jahren perfekt funktionierende digitale Bürokratie. Das sind Demokratien, das sind EU-Mitglieder. Warum gehen wir nicht einfach hin und sagen, wir kaufen eure Software, übersetzen Sie auf Deutsch und an einem bestimmten Stichtag ist das das neue System. Wir müssen ganz radikal denken. Das traut sich keiner. Die doktern weiter rum. Und weil die rumdoktern, darüber hinaus auch noch nicht wahnsinnig kompetent sind, plus in ihren ideologischen Dingen gefangen sind. Deshalb habe ich leider die Sorge, dass der Niedergang unseres Flugzeugs noch ein bisschen weiter andauert. Und das Problem, was ich halt sehe, ist, bis die Arbeitsplätze, wenn die wechseln, sind sie weg. Ich habe mal mit dem Herrn Zachert gesprochen, dem CEO von Lanxess, im Podcast, schon lange, lange her. Habe ich ihn gefragt, wenn heute Marsmännchen käme und würde sagen, okay, wo auf der Welt mache ich jetzt eine Chemieindustrie? Würde er sie in Deutschland gründen? Hat er gemeint, auf gar keinen Fall. Aber es ist ja da. Das heißt im Klartext aber auch, wenn die erstmal weg ist, kriegen wir das nicht wieder. Und was mich dann nervt, ist dann, wenn er so wirtschaftsweise, die Frau Schnitzer, die sagen, ja, das ist halt Strukturwandel. Das ist wirklich Strukturwandel. Strukturwandel ist Folgendes. Ein Land hat Fortschritt, technischen Fortschritt, Innovationsfähigkeit. Ein Land beginnt, höherwertige Waren zu produzieren. Dann steigt das allgemeine Gehaltsniveau in dem Land. Und wenn das Gehaltsniveau im Land steigt, dann werden bestimmte Arbeiten nicht mehr wettbewerbsfähig. Beispiel Textilindustrie. Wenn das Löhne steigen, dann kann man in Deutschland eben keine Hemden mehr nähen, dann wandert die Produktion ab. Das ist Strukturwandel. Es ist kein Strukturwandel, wenn man sich mutwillig die Wettbewerbsfähigkeit kaputt macht durch eine Energiepolitik, die bescheuert ist, und durch eine Klimapolitik, wo man sagt, man möchte Vorreiter sein weltweit, aber die anderen machen gar nicht mit. Weil Sie haben vorhin von der Leyen so am Rande erwähnt, die Frau von der Leyen mit ihrem Green Deal, sie hat vor allem Bürokratie geschaffen, das ist eine unglaubliche Bürokratie, kommt ja aus Brüssel. Aber sie hat vor allem natürlich auch die Kosten hochgetrieben. Berichtspflichten, anderes drum und dran, aber eben auch die Kosten für Energie. Und da muss man die Frage einfach aufwerfen, okay, wir stehen in der EU für weniger als 8% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Ich bin kein Klimawandel-Gegner oder Leugner. Man soll ruhig was tun dagegen. Aber
es geht ja um die Effektivität, klar.
Die Chinesen sagen irgendwie, wir werden irgendwann mal klimaneutral, 2060, vielleicht schauen wir mal. Kann man da was drüber sprechen, was China ganz interessant ist. Dann USA hat gesagt, wir sind nicht mehr dabei. Indien sagt so, wir müssen erstmal vorankommen, was ja vernünftig ist. Das heißt, es findet gar nicht statt. Und da gibt es ja Leute, die sagen, es wäre doch vernünftiger, wir würden relative Ziele definieren. Wir sagen dem Motto, wir sind ruhig die Vorreiter, aber wir definieren uns immer, wie die anderen sind. Wenn die anderen was machen, machen wir auch was, aber ansonsten sind wir halt nicht so der radikale Vorreiter. Nur was wir jetzt gerade machen, ist einfach nicht nur die Industrialisierung Deutschlands, sondern eben ganz Europas und das ohne irgendeinen Klimaeffekt zu haben. Und wenn sie es noch toppen wollen, dann machen sie es noch wie Hamburg, wir sind noch früher dran, oder Deutschland mit 2045, was nichts bringt, weil wenn wir weniger ausstoßen, dürfen wir andere EU-Länder mehr ausstoßen und es kostet wahnsinnig viel Geld. Also Sie sehen, wir sind da in so einer Welt gefangen, wo ich einfach sage, liebe Freunde, wir haben einfach noch die Schuss nicht gehört.
Bei China, da loben sie ja auch die guten Seiten. Ich meine, jetzt wissen wir alle, das ist eine Diktatur und das wollen wir nicht kopieren. Aber
und ich will auch die schlechten Seiten nicht Sachen, verhehlen. Ich will die schlechten Seiten auch nicht verhehlen.
Auf keinen Fall. Jetzt ist ja die Frage, in China wird ja sehr viel vorgegeben. Da wird dann gepusht. Ich meine, in den USA wird auch viel Geld vom Staat ausgegeben. Das haben wir auch die letzten Jahre gesehen. Der Staat mischt da ja schon mit, aber offensichtlich smarter, beziehungsweise er hält sich dann vielleicht mehr raus. Er schiebt dann eben Grundthemen an, pumpt Geld rein. Jetzt setzen wir da aber ja voraus, dass er es smart macht. ist das auf uns überhaupt übertragbar? Denn jetzt machen wir uns das mal aus, es würde noch mehr quasi dann versucht werden. Und man weiß ja bei uns schon, wenn dann Peter Altmaier oder sonst wer davon gesprochen hat, hier die große Wasserstoffoffensive, dann wusste man eigentlich schon, das Thema ist durch, bevor es losgegangen ist. Und es war jetzt auch kein großer Erfolg. Ist das ein Denkfehler, dass wir das so übernehmen können? Also dann bräuchten wir wahrscheinlich wieder andere Politiker, oder? Dann sind wir eigentlich wieder beim Ausgangsproblem.
Genau, also da haben wir verschiedene Aspekte jetzt. Also zum einen ist es so, in der Tat, in China haben sie eher Technokraten. Sie haben also so einen sehr, sehr hohen Anteil von Funktionären, die Ingenieure sind. Und wir haben natürlich einen hohen Anteil an Sozialpädagogen, Studienabbrechern, Juristen. Das ist schon eine andere Welt. Also sie haben, das ist schon ein System, wo auch Qualität geachtet wird. Vielleicht ganz kurz auf das Thema, wie China das gemacht hat. China, da gibt es jetzt bei Elektromobilität. Die haben gesagt, wir machen diesen Markt. Wir schaffen die Nachfrage, also der Staat kauft diese Autos, die Städte kaufen diese Autos. Du kannst ein Elektroauto sofort zulassen, Verbrenner erst in 2 Jahren. Also sie haben quasi den Markt strukturiert und dann ist nachfrageseitig. Haben aber dann gesagt, wir haben einen brutalen Wettbewerb. Einen brutalen Wettbewerb. Also es gibt nicht, der Staat sagt nicht, so schaut das Auto aus. Nicht wie Robert Habeck gesagt hat, das 20.000 Euro Auto von VW, was überhaupt nicht geht, weil VW kann in Deutschland kein 20.000 Euro Elektroauto bauen. Das geht schlicht die Kosten gar nicht. Und dann hat, das ist das eine, die haben brutalen Wettbewerb organisiert. Zum anderen haben sie gesagt, was brauchen wir für Elektroauto? Wir brauchen Batterien. Was brauchen wir für Batterien? Rohstoff. Was brauchen wir dann noch? Rohstoffverarbeitungskapazität. Also während in Brüssel gesagt wurde, wir verbieten die Verbrenner und alles wird elektrisch, haben die Chinesen gesagt, super, unsere Chance, den Markt zu erobern, und haben sich die Rohstoffe gesichert, sind Marktführer bei der Verarbeitung der Rohstoffe, haben die Batterietechnologie entsprechend gemacht, sind Marktführer bei der Herstellung der Batterien und haben dann einen internen Markt geschaffen mit brutalem Wettbewerb für die Elektromobilität. Haben über 200 Anbieter gehabt, das wird sich zusammendumpfen, haben riesen Kapazitäten geschaffen, sind günstig, sind innovativ, sind wirklich gut, mittlerweile auch gute Autos, alles sagen das, und die überschwemmen jetzt damit den Markt, so den Weltmarkt. So kann man das machen. Wenn ich jetzt natürlich mir vorstelle, dass Frau Reiche, Herr Habeck, Herr Altmaier, Herr Klingbeil, Frau Baas jetzt entscheiden, dann das wird nicht funktionieren. Da bin ich mit einer Meinung. Wir hätten, wenn Sie sagen müssen, wir sichern die Rohstoffe und wir schaffen quasi diese Sicherheit des Marktes und dann gibt es brutalen Wettbewerb. Das hätten wir so machen sollen. Sollte man so organisieren? Können wir das so organisieren? Das weiß ich nicht. Das hinzu kommt noch, dass China natürlich in der Tat sich strategische Sektoren ausgesucht hat. Mein China 2025, in meinen Worten, war nach dem Motto, we kill the Germans. Die haben gesagt, wir machen Elektroauto, wir machen Auto, wir machen Maschinenbau, wir machen Chemie. Wir haben unsere Kernindustrie nacheinander und die räumen sie gerade ab. Und wie über 50% der von der Außenhandelskammer in Peking befragten deutschen Unternehmen sagen, die Chinesen sind bereits oder werden sehr bald in ihrem jeweiligen Sektor Technologieführer sein. So. Und das ist eine brutale Nachricht. Die sind billiger und besser, dann im Klartext. So. Und jetzt kommt noch der letzte Punkt. Da wird immer gesagt, China ist das große Vorbild für die Energiewende. Die machen auch ganz viel Photovoltaik und Solar. Und da muss man dazu sagen, es gibt einen Unterschied. Wir schalten ab und ersetzen durch Wind und Sonne, volatil mit den Kosten und Kosten. Die Chinesen schalten nichts ab. Die Chinesen addieren. Die machen Kohle, die machen Atomkraft, die machen Wasserkraft, die machen Solar, die machen alles, weil die Chinesen sagen...
Ja, die bauen ja aus wie blöd, das ist ja verrückt.
Weil die Chinesen sagen, wir wollen billige Energie. Das ist der entscheidende Faktor. Wie ist Deutschland groß geworden? Wir hatten im 19. Jahrhundert, wir hatten die Kohle, sehr billig. Wir hatten ein sehr gutes Bildungssystem. Wir hatten den Nobelpreisträger, kam aus Deutschland. Wir hatten aber auch eine gute berufliche Ausbildung. Und wir hatten einen effizienten Staat. Der hat damals ein Eisenbahnnetz gebaut, womit die billige Kohle in ganz Deutschland verfügbar war. Das waren die ganzen Hebel. Und China hat das impliziert. Die haben sehr gut ausgebildete Mitarbeiter. Ingenieure werden viel mehr pro Jahr ausgebildet als in der ganzen restlichen Welt. Sie haben billige Energie. Sie haben alle Faktoren gemacht. Und der Punkt ist, sie gehen all electric und da weiß man jetzt, dass die Zukunft schlimmt. Die waren für ganz viele billige Energie. Goldman Sachs sagt übrigens, China wird das Rennen um die künstliche Intelligenz gewinnen, weil sie, zum einen natürlich über 50% der Forscher sind sowieso Chinesen in dem Bereich, egal welche, wo sie sitzen, auf den USA oder in China, aber wegen der Energie, weil sie einfach billiger gehen. Die Amerikaner haben keine Energie mehr. Heute kam die Nachricht, gerade der erste Bundesstaat in den USA verbietet den Bau neuer Rechenzentren wegen Strom. Wir reden immer vor Rechenzentren, wissen gar nicht, wo wir die aufbauen, wie wir betreiben sollen. Die Franzosen haben Atomstromvorteil, werden dann sicherlich nicht mehr an uns liefern. Das ist dann das nächste Problem. Aber Sie sehen im Prinzip eine ganz klare Strategie. Und die Chinesen machen das zum einen, weil sie damit die Zukunftsindustrien haben und zum anderen, weil sie sich natürlich damit auch unabhängig machen von möglichen Sanktionen der USA. Das müssen wir nicht vergessen, darum geht es im großen Spiel. Die wollen einfach nicht, dass die Amerikaner die Öllieferungen blockieren und dass sie dann Probleme haben. Deshalb machen sie diesen Weg. Das heißt, es ist strategisch, hat mit Klimaschutz überhaupt nichts zu tun und sie erobern damit noch Märkte. Und wir reden von Subventionen für Wärmepumpen und Ähnlichem, Die Wahrheit ist doch ganz einfach, Herr Lochner. Wenn der Strom bei uns billig wäre, würden wir alle freiwillig, würden Sie freiwillig die Wärmepumpe einbauen, weil Sie Geld sparen. Wissen Sie, wir machen Energie teuer und wundern uns, gerade Strom. Wir wollen elektrifizieren und machen Strom teuer und klagen dann darüber, dass wir so langsam sind und sagen, die Chinesen sind Vorbild. Warum sind die Chinesen Vorbild? Weil sie eben Energie, Strom produziert ohne Ende und sagen, wir wollen da voranmarschieren. Und das ist einfach, das können wir uns nicht mehr leisten. Und unsere Wirtschaft hat lange mitgemacht, hat lange zugeschaut, hat gedacht, die Chinesen können uns nicht, hat gelacht über die Chinesen, nach dem Motto, ach naja, ein deutscher Ingenieur ist besser als 10 chinesische, die Zeiten sind lange vorbei. Ja, wenn Sie mit VW sprechen und anderen sprechen, die entwickeln in China, weil es in China kostet, dauert es die Hälfte der Zeit und Drittel der Kosten. Oder umgekehrt. Das kriegen wir durcheinander. Also, wir haben echt das Problem.
Herr Stelter, lassen Sie uns langsam zum Ende kommen. Vielleicht nochmal ganz kurz, wie schaffen wir den Aufbruch und was droht sonst? Jetzt gab es ganz aktuell heute im Handelsblatt Markus Brunnermeier, auch ein bekannter Ökonom, und Stefan Kohlef haben eine Agenda des Aufbruchs vorgelegt. Sie sprechen ja auch vom Aufbruch 2030 und Sie haben das vorher schon beschrieben, Strukturwandel. Ja, das klingt natürlich immer sehr smart, aber das Problem ist, wenn die Struktur wegbricht, aber es kommt nichts Neues nach. Jetzt gäbe es ja viele Sachen, Quantencomputing, KI, Biotech. Da könnten wir reinwachsen, aber momentan ist da ja nicht so viel, obwohl wir natürlich viel Substanz haben, gute Leute haben. Wie schaffen wir es, vielleicht nochmal ganz kompakt, wenn Sie jetzt Bundeskanzler wären ab morgen, 100-Tage-Programm, wie schaffen wir es, dass wir wirklich einen Strukturwandel hinbekommen, am besten auch noch viel behalten von dem, was da ist, aber trotzdem dann mit China und den USA mithalten können?
Also ich würde als erstes, ich habe den Artikel auch gelesen, ich sehe es ein bisschen kritisch, weil das ist nämlich die Frage, die tut ja so, als wäre der Strukturwandel nun zwangsläufig müsste kommen. Ich persönlich muss sagen, wenn Sie Studien anschauen, wie zum Beispiel den Strategic Technology Tracker von der australischen Think Tank, dann sehen Sie, wir sind bei Biotech, bei künstlicher Intelligenz, bei Quanten, sind wir einfach weit abgeschlagen. Die USA und die China sind Siegsieger. Darum würde ich als erstes sagen, Notmaßnahmen retten, was da ist, und dann Rahmenbedingungen ändern. Das heißt für mich, Atomkraftwerke sofort aufhören abzureißen. Klares Signal, wir nehmen sie wieder in Betrieb. Klares Signal, wir machen SMRs. Damit hat die Industrie den Aussicht auf einen sehr günstigeren Strompreis. Nach dem Motto, wir machen eine andere Art der Energiepolitik mit dem Ziel, möglichst viel, möglichst billig Energie zu haben. Das ist das oberste Ziel, erst einmal zu machen. Müsste wir das richtig realisieren können, da würde ich sogar hingehen, würde sogar subventionieren, würde sagen, wir müssen das machen, um jetzt zu retten, was zu retten ist. Aber keiner wird wegen 2 Jahren Subventionen in Deutschland bleiben, aber bleibt, wenn er weiß, dass es besser wird. Das würde ich machen. Steuersystem à la Kirchhoff zum 1.1.27. Dann Sozialstaat, neuen Sozialstaat definieren, idealerweise auch zum 1.1.27. Dann würde ich sagen, jedes Ministerium muss in den nächsten 2 Jahren die Anzahl Gesetzesseiten um 50% senken. Bei gleicher Schriftgröße. Einfach Gesetze streichen. Wir müssen wieder zurück mit der Regulierung. Und dann würde ich hingehen und würde sagen, wir investieren massiv in Bildung. Und danach kommt das andere auch. Wenn wir nämlich tiefere Steuern haben, Anreizsysteme haben, dann kommen die anderen Branchen auch. Dann haben wir auch die Rahmenbedingungen. Der Staat soll nicht entscheiden, was der zukünftigen Gewinner sind. Der Staat soll die Möglichkeit überhaupt geben, zu gewinnen. Zurzeit ist es so, dass unsere Wirtschaft einfach mit Bleisäcken um die Beine, um die Arme, um den Bauch herumläuft und versucht, irgendwie Wettbewerb zu treten mit durchaus fitten Wettbewerbern. Das kann nicht funktionieren.
Sie schreiben ja am Ende Ihres Buches auch versöhnliche oder positive Zahlen. Sie schreiben, die Zeit läuft ab, aber es ist noch nicht vorbei. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch konkret? Weil Sie zitieren ja auch den BDI-Präsidenten Peter Leibinger mit dem freien Fall ganz am Anfang. Also wenn man im freien Fall ist, wie viel Zeit bleibt jetzt noch?
Ja, nicht mehr viel Zeit. Und vor allem, jetzt kommt auch hinzu, die 64er, ich bin ja auch 64er Jahre gegangen, wenn wir in Rente sind, ist sowieso over. Also eigentlich musst du uns noch mit heranziehen, mit längerer Arbeitszeit und so weiter. Rente mit 63 sofort abschaffen, habe ich auch noch vorne vergessen, würde ich auch machen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen jetzt handeln. Darum heißt es jetzt, ich bin Absturz, ja, aber wir sind wirklich in einer ganz kritischen Phase und ich würde sagen, wir müssen jetzt gegensteuern. Und darum bin ich so traurig, wenn die jetzige Regierung so weitermacht, wie sie jetzt macht, der Schaden ist gigantisch. Sie ist nicht alleine für die Schaden verantwortlich, sondern der Schaden tritt ein aufgrund der falschen Politik der letzten 15, 20 Jahre. Aber wer jetzt das Steuer nicht herumreißt, wer jetzt nicht Ballast abwirft aus dem Flugzeug, damit wir wieder Höhe gewinnen, der macht sich echt schuldig an einem strukturell nicht wieder reversiblen Niedergang des Landes.
Über eine Sache haben wir heute noch gar nicht so gesprochen, das Thema Rente, Sozialsysteme. Sie zitieren ja auch Herrn Raffelhüschen, der hat ja ausgerechnet eine Nachhaltigkeitslücke von 19,5 Billionen Euro. Mhm. Da tickt ja wirklich eine Zeitbombe. Das sagen ja auch ein Hans-Werner Sinn, hat ja schon oft davor gewarnt. Es ist ja simple Mathematik. Wir haben immer weniger Junge, immer weniger Einzahler. Und in 10, 20 Jahren, also entweder wird das Sozialsystem so teuer, dass alle Jungen sagen, wir könnten uns das mal kreuzweise. Oder es bricht oder es bricht zusammen. Also da haben wir jetzt noch gar nicht wirklich so groß drüber gesprochen. Das sind ja wirklich Bomben, die da im Keller liegen. Was droht da, wenn wir jetzt so naiv weitermachen?
Ja, was Sie gesagt haben. Die Jugend wird mit Füßen abstimmen. Und das ist ein Riesenthema. Wir müssen dringend gegensteuern. Und das, was wir gemacht haben mit Rente, mit Haltelinien, allem drum und dran, ist genau das Gegenteil von dem, was wir da machen sollen. Aber ich glaube, dazu machen wir mal ein anderes Gespräch, dann ausführlich.
Sehr gerne. Vielleicht noch abschließend, was können die Leute mit ihrem Geld machen? Ein globales Aktienportfolio wahrscheinlich so erstrebenswert.
Ich bleib dabei. Ich hab immer gesagt, Mischung aus Gold, Liquidität und globalem Aktienportfolio, vielleicht ein bisschen Immobilien, aber idealerweise auch global. Genau, man sollte sich nicht abhängig machen mit seinem Vermögen von Deutschland. Das halte ich für keine gute Idee.
Herr Stelter, herzlichen Dank fürs Gespräch und tolles neues Buch. Ich drücke die Daumen.
Danke für die Einladung.
Dass es viele lesen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Stelter, herzlichen Dank. Und euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr solche Hochkaräter nicht mehr verpassen wollt, dann unbedingt Kanal abonnieren und kommentieren und das Video auch gerne mal jemandem schicken, der es sehen muss. Danke Ihnen, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.